I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da draußen. Hier sind wieder Lukas und Maxi und das hier ist der sexy Einstieg. Wie findest du meine sexy Anmoderation?
Also ich würde dann doch die Anmoderation übernehmen.
Ah, okay, danke. Direkt Demütigung. Ja, okay. Hast aber auch recht, ist auch nicht ganz so sexy. Hallo Lukas.
Hi Max.
Wir wollten mal was Neues probieren an dieser Ausgabe. Nach der langen Zeit aber was Neues probiert. Naja. Es ist wieder gelbe Leutezeit. Wir sind wieder da. 2 Wochen sind wieder rum. Reicht dann auch. Und ja, Lukas und ich reden heute über eine Folge, die auch sehr schön ist. Nicht ganz so schwer wie andere Folgen, die wir in letzter Zeit besprochen haben. Die befasst sich mit dem Vergnügungspark-Thema und heißt Der unheimliche Vergnügungspark aus Staffel
6, Episode 4.
Danke.
Sehr gerne.
Genau darüber reden wir. Aber natürlich erstmal, hallo Lukas, wie geht's dir?
Hi Maxi, mir geht's gut, würde ich sagen. Ich hatte bisher...
Was hast du am Wochenende gemacht?
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass du mich zwingst, vor so vielen Tausenden von Menschen öffentlich zu machen, dass ich die letzten 2 Tage damit verbracht habe, das Mittelaltercamp von Knossi zu schauen.
Das ist wirklich nur eine Frechheit.
Es ist ein schwacher Moment gewesen. Ich bin da ganz ehrlich mit dir. Ich habe dir ja schon gesagt, also ich lege auch natürlich, wie sich das gehört, jede Schuld von mir. Netflix Eigenproduktionen sind daran schuld, dass ich jetzt das Mittelaltercamp gucken musste. Mhm. Weil ich Freitag wirklich... Ich hatte einen hohlen Tag. Ich habe meinen Kopf nicht auf die Arbeit konzentriert gekriegt und habe gesagt, okay, du schaust jetzt ein irgendwas Seichtes, Doofes, so ein Actionfilm. Irgendwas wird es doch da geben. Netflix, ich hatte in der Liste noch The Old Guard. Und habe mir gedacht, okay, Supernatural-Elemente, Charlize Theron, Actionfilm. Das ist doch genau, was ich brauche. Nach 15 Minuten habe ich festgestellt, das ist auf keinen Fall, was ich brauche, weil einschlafen kann ich auch anders. Mhm. Also, kurz Fazit zu dem Film. Die ersten 20 Minuten waren für mich so eine 2,5 von 10.
Wow.
Schon hardcore langweilig. Und dann bin ich auf den Discord gegangen. Also bist auch ein Stück weit du schuld, weil du diesen Discord ja ins Leben gerufen hast. Mhm. Und hab geguckt, was geht denn so bei meinen Internetfreunden? Mhm. Und dann hab ich gelesen, es ist ja das Mittelaltercamp von Knossi. Er sagt, komm, guckst du mal rein. Ja. Und jetzt haben wir Sonntag und ich habe gestern viel zu viele Stunden damit verbracht. Ich habe am Freitag viel zu viele Stunden damit verbracht. Ist seit Monaten das erste Mal gewesen, dass ich erst um 2:30 ins Bett gegangen bin, wegen dem Mittelaltercamp.
Das Internetphänomen dieser Camps ist ja für viele Leute ein Begriff, aber tatsächlich wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du das nochmal ganz kurz erklärst, wer das organisiert, also wer da die Protagonisten sind und was da genau passiert, über was für einen Zeitraum.
Also ich habe die Befürchtung, ich mache damit mehr Fragen auf, als ich Dinge beantworte. Es geht von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr. Das ist schon mal eine gute Bank, 48 Stunden. Die sind immer an einem bestimmten Ort, das hat ein bestimmtes Thema. Es ist ja ursprünglich mal mit einem Angelcamp gestartet. Und der Kern dieser Gruppe ist Jens Knossalla, aka Knossi, der über Glücksspiel-Streams seine eigene Late-Night-Show bekommen hat und immer noch relativ erfolgreich auf Twitch ist. Sido, den wir alle kennen als Sido, Money Mark und Sascha aka Unsympathisch TV, der glaube ich auch auf Twitch ist, YouTube macht. Ich kannte die Hälfte der Leute nicht, bis ich Freitag da reingeguckt habe. Ich war so, ach ja, das ist Knossi und das ist Sido und der eine heißt Mark. Wie lange es mich gebraucht hat, bis ich verstanden habe, dass Mark Money Mark ist.
Das
allein schon ein
Wahnsinn.
Ding.
Und was also das Money Mark, 50% der Atzen, ne? Ich habe ja immer Sympathie für den. Auch wenn wir gewisse geschichtliche Elemente teilen in unserem Leben. Aber ich habe ja immer Sympathie für den. Aber ich also dass der wieder da ist und dass der da so präsent ist, das finde ich einfach nur irre. Also diese ganze Kombi von diesen vier Jungs finde ich einfach nur irre.
Ich drehe es noch eine Stufe weiter. Money Mark für mich tatsächlich einer der sympathischsten von den Vieren. Wenn nicht der sympathischste, das unterschreibe ich so. Der sympathischste.
Ja, und sympathisch TV heißt ja auch so, muss man ja auch sagen.
Ja, der kommt aber auf der 2. Also Knossi bei mir auf einer starken 4 in meiner Top 4. Ja. Weil der auch wirklich, der hat teilweise so unangenehme Momente. Sido kannst du wenig vorwerfen, weil der einfach auch von den 48 Stunden, 30 Stunden mit Sonnenbrille in irgendeiner Sitzgelegenheit hängt und weder spricht noch sonst wie teilnimmt. Dieser Sascha von, also aka unsympathisch TV, wirkt ganz nett. Und Money Mark, der war nett, der war interessiert, motiviert. Das war schon okay. Und was da so passiert, ist ja praktisch eine Klassenfahrt Stufe 4. Jetzt in dem Fall auf eine Burg, die relativ räudig ist, aber auf eine Burg. Und dann gibt's da halt einen Mittelaltermarkt, den man sich anschaut. Es gibt so Ritterspiele und es gibt Konzerte, andere Event-Einbauten, die es dann da noch gibt. Also werden Bands eingeladen. Natürlich performen die dann auch ihre eigenen Songs, die sie haben. Und das schauen jetzt, ich glaube, so im Schnitt so 150.000 Leute.
Wahnsinn. Das ist, glaube ich, Rekord. Ich glaube, weiß nicht, ob es beim Angelcamp oder beim Gruselcamp war, aber es war ja auf jeden Fall einmal Rekordbrecher, ne? Auf
genau. Twitch. Also das Ding ist, die haben ja versucht, den Rekord zu brechen und der liegt jetzt bei 316.000 Live-Zuschauern. Und ich sag mal, das ist ihnen nicht gelungen. Bei weitem nicht. Aber dass irgendwann mal 316.000 Leute zeitgleich diesen Stream geschaut haben, finde ich auch nur wild.
Crazy.
Ich glaube, das Einzige, damit wir das Thema auch irgendwie zumachen können und ich wieder so tun kann, als wäre ich zu 100% ein hochintellektueller Mensch, der sich mit solchen Inhalten natürlich niemals abgeben würde, ist, was mich ja auch überrascht hat, wie schlecht so der Produktionswert des Ganzen ist. Also es wirkt teilweise sehr unkoordiniert. Die Bildregie, wenn es sie überhaupt gibt, macht einen Bombenjob damit. Die haben freitags wirklich geschafft, so im 5-Minuten-Takt, immer wieder dieses Gleich-geht's-weiter Pausescreen sozusagen, immer mal so für eine Sekunde einzublenden. Auch teilweise in entscheidenden Momenten. Mhm. Es gibt so eine, es ist ein besonderes Fan-Highlight, ich sag mal eine 480p-Drohne, die immer sehr laut dann versucht wurde, dynamisch um irgendwelche Aktionen zu lenken. Und das Bild war so pixelig und wackelig und scheiße, dass du halt so gut wie nichts erkannt hast. Und dann haben die das aber immer gemacht, wenn es so wichtig wurde. Also Knossi musste dann irgendwann eine Runde gegen einen Buhurt-Kämpfer, also das ist praktisch so Mittelalter-Vollkontakt Kampf, antreten. Mhm. War natürlich lame, weil dieser Profi in dem Ganzen hat nicht zurückgehauen, sondern hat sich eigentlich drei Minuten nicht bewegt und hat Knossi dabei zugeguckt, wie er auf seinen Kreislaufkollaps hinarbeitet in dieser Rüstung. Aber in den Momenten, wenn es dann dynamisch wurde, ging es immer auf diese Drohne und du hast nicht mehr gesehen, was passiert, weil dann war die Drohne zu weit weg. Dann ist sie vielleicht kurz nach links gedreht, dann ist sie wieder fast in den Baum gefahren. Es ist
geil.
Also,
aber ist das nicht vielleicht auch der Charme?
Ich glaube ein Stück weit schon. Also ich glaube, die Produktion krankt jetzt auch so ein bisschen daran, dass zu viele Gäste und zu viele Leute da sind, weil so ein bisschen von diesem, ich sag mal, entspannten Camp-Charakter wegführt. Das haben auch Experten wie Tino und so mir gesagt, dass es beim Angelcamp halt im kleineren Setting irgendwie besser funktioniert hat. Mhm. Aber obwohl ich da jetzt, sagen wir, 30 Stunden meines Lebens rein investiert habe, würde ich das jetzt auch nicht weiterempfehlen. Weil das gewinnt halt nur durch die gute Mancave-Community, mit der man sich dann austauschen kann. Und ansonsten weiß ich nicht. Fühle ich es nicht so richtig.
Ja, ich war auch irgendwie enttäuscht, als ich gesehen habe, dass du daran partizipierst. Aber da habe ich dann gedacht, na gut, dann muss jeder selber wissen, ne?
Ich glaube, ich habe dir doch dann auch direkt geschrieben, irgendwie so, ja, Max, ich muss auch mal einen Kopf ausmachen. Kann ich ja, immer noch
nicht. Ja, habe ich auch verstanden. Verstehe ich auch bei allen. Tino ist da ja auch so drin. Das ist mir natürlich jedes Mal ein Rätsel, wie der da sich da seine Algenflasche aufbaut auf dem Küchentisch, auf dem Wohnzimmertisch und sich dann irgendwie für 48 Stunden darauf vorbereitet, dass dieses scheiß Camp ist. Aber da lernt man auch, man lernt nie aus, ne, ja, über seine Freunde. Das ist einfach so. Ich gucke da immer drauf. Also beim Gruselcamp war ich damals wirklich teilweise schockiert, wer das alles geguckt hat. Jetzt beim Medieval Camp war es mir auch schon wieder total egal. Da war ich so, yo, Leute. Ich habe alle 8 Stunden in den Chat geguckt, habe gesagt, leben sie noch? Yo, alles klar, weitermachen, viel Spaß. im Endeffekt mag ich die Idee des ganzen Jahr. Mhm. Ne? Also ich mag die Idee ja schon sehr gern. Ich mag, finde auch gar nicht so schlimm, dass das so ein bisschen stümperhaft produziert ist, weil das ist ja so ein bisschen die Kampfansage, naja, jetzt machen die Jungs aus dem Internet Fernsehen. Das macht ja Trimax inzwischen auch. Der macht ja inzwischen auch so einen, ja, was sowas wie Schlag den Raab, ne? Mhm. Sind halt Filme, der will ja jetzt auch irgendwie boxen oder sowas. Ich muss sagen, finde halt, mein großes Problem ist gar nicht, dass sie es so machen oder dass es so stümperhaft ist, weil das Stümperhafte finde ich eigentlich noch das Geile daran. Und ich finde ja auch de facto Sido immer ein unterhaltsames Ding. So. Ich muss aber sagen, dass ich habe ein riesengroßes Problem mit Knossi, weil ich Knossi halt, also ich finde den 50% schon auch witzig. Also ich habe so, wenn jetzt wieder damals Bushido und Schwitzkasten, weckt die Anna auf, da habe ich wirklich schon, das ist für mich ein legendärer Satz.
Ja,
wieder mal. Bushido zu Gast war und hat ihn dann Schwitzkasten genommen, hat den kleinen Bushido mal ganz kurz komplett getimeoutet. Das fand ich witzig. Und für die Momente feiere ich den auch so ein bisschen, aber ich finde den halt generell für diese ganze Glücksspielgeschichte und Glücksspiel von Leuten so zelebrieren, und der hat eine ganz komische Ausstrahlung. So, ich weiß nicht, ich kann mit Knossi nicht so richtig was anfangen. So durch auf dem Bildschirm, vielleicht ist es im Privaten, wäre das anders, aber irgendwie finde ich den weird. Über den Unsympathisch TV habe ich keine Meinung. Und tatsächlich ist das immer so bei diesen ganzen großen, dass ich immer so gar nicht das Problem habe. Mich erreichen die nicht. Ne? Hm. Weiß gar nicht, ob man dann immer sagen muss, die sind mir unsympathisch. Mir sind die unsympathisch, will ich gar nicht verallgemeinern, dass es dann so ist, aber ich kann mit denen nicht bonden. So ist auch mit einem Trimax, den finde ich einfach irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind einfach Leute, die haben Glück gehabt. Ne? Die haben einfach wahnsinniges Glück gehabt und die wären so austauschbar gegen so viele Leute, die wesentlich besser werden als die, aber das ist dann einfach so. Das ist, da sind wir wieder bei Frank Grimes.
Ein kurzer Frank Grimes Flashback.
Ja, ein kleiner Frank Grimes Flashback. Teilweise ist das wirklich, ich gucke manchmal auf YouTube und Twitch Deutschland und denke so, das sind sehr viele Frank Grimes Momente für mich. naja, ich habe auf jeden Fall nicht das Mittelaltercamp geguckt. Ich habe ein bisschen versucht, mir ein bisschen Hochwertigeres reinzuziehen. Ich habe gestern angefangen mit Invincible. Mhm. Diese Sendung, die auf dem, wie heißt der nochmal, Corkheim, der Schreiber von Walking Dead, diese Cartoon-Serie, die jetzt auf...
Also, ich weiß, was du mit Invincible meinst, keine Ahnung, wie der Macher von Walking Dead heißt.
Ja, der hat auf jeden Fall The Walking Dead gemacht, und da gibt es eine Sendung, die seit ein paar Wochen schon zu Ende ist auf Amazon Prime, die mir sehr oft empfohlen wurde, so, wo man sagt, das ist so ein bisschen wie The Boys, Superhelden-Thematik, mhm. aber sehr rough, sehr brutal, auch teilweise sexualisiert, ist diesmal aber keine Realserie wie The Boys, sondern halt eine Cartoon-Serie, eine Zeichentrickserie. Und da habe ich gestern die ersten 3 Folgen geguckt und fand ich gut. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Ich gucke natürlich jede Woche fleißig The Bad Batch, was mich jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht so abholt wie Mando, weil es natürlich immer noch eine Kinderserie ist und weil Kinderserien sich einfach anders erzählen. Hatte aber in der neuen Folge, in der, ich glaube, es war jetzt schon die 5. oder die 6., gab es eine schöne Anekdote, gab es 2 schöne Verweise. Mhm. Eine geht in Richtung Mando und eine geht in Richtung Return of the Jedi. Das fand ich sehr sweet gestern. Die hat mir sehr gut gefallen, die neue Folge. Das war eine der besseren Folgen aus der letzten Zeit. Die anderen waren davor immer halt so typische, wie so Füller-Folgen bei Clone Wars. Mhm. MODOK habe ich die 2. Folge gestern geguckt. Hast du schon MODOK gesehen?
Nee, aber wurde mir auch schon von vielen Leuten empfohlen.
Sehr witzig, wahnsinnig lustig animiert. Stop Motion dreht sich um MODOK, ein Bösewicht aus dem X-Men-Universum gleich. Also auf jeden Fall aus dem Marvel-Universum. Der dort ein Nerd, der sich irgendwie so heißt, bla bla bla, of Killing. Also der ist so, das ist so einfach so eine Tötungsmaschine, so ein wütender Nerd, der einfach Rache der Welt üben will. Und das wird aber alles in so ein ganz komisches Szenario, so ein Robot-Chicken-mäßiges Knet-Szenario geworfen, wo man sagt so, yo, der hat halt seine böse Station, wo der irgendwie der Evil-Chef ist, hat aber gleichzeitig noch so ein Parallel-Privatleben mit einer Familie, mit 2 Kindern und einer Frau, und wo er eher so ein bisschen der Depp ist und seine Frau will sich von ihm trennen, weil sie nicht mehr so cool findet, weil er ein paar Fehler gemacht hat und weil er ständig irgendwie Steine in den Weg baut und unbeabsichtigt. Und er ist eigentlich nur ein Trottel, selbstverliebt. Da wird vertont von Patton Oswalt im Englischen, was sehr witzig ist. Und da gibt es auf Disney Plus, auf Disney Star. Mhm. Absolut nicht für Kids, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, weil es teilweise stellenweise wirklich bös brutal ist.
Ja.
Es macht echt Spaß. Es ist echt, sind ein paar gute Lacher dabei. Es ist halt so für die Sparte von Leuten, die sagen so, ja, ich mag Robot Chicken oder Family Guy oder sowas, für die ist es halt auf jeden Fall ganz gut. Und auch auf Disney Plus gesehen, im VIP Cruella, den ersten Evil Villain, also den Villain-Film von Origin-Villain-Film, so wie Joker, so wie Harley Quinn. Mhm. von Disney um Cruella de Vil, real, also Live-Action. Und Emma Stone nimmt die Rolle von Cruella de Vil an und erzählt die Story, wo sie eigentlich herkommt und warum sie eigentlich so eine hundehassende Person ist, beziehungsweise eine Dalmatinerhassende Person ist. Und der hat mir trotz seiner Oberflächlichkeiten an manchen Stellen und vor allem, also ich habe noch nie einen Film erlebt, in dem so viel Musik aneinander gereiht. Also es war wirklich einfach teilweise wie eine Spotify-Playlist, der Film. Hier noch ein cooler Song. Okay, jetzt ein cooler Song. Okay, jetzt Sympathy for the Devil von den Stones. Okay, jetzt das. Die ganze Zeit Song.
So ein bisschen die ersten 20 Minuten von Suicide Squad.
So ungefähr, ja. So ungefähr. Aber der hat mir trotzdem wirklich gut gefallen mit 2 Tagen Abstand. Und der hat mich echt unterhalten. Also ich mag halt einfach, also ich hab da natürlich, da erwischen sie bei mir auch einen Softspot, weil einfach Emma Stone liebe ich ja eh. Mhm. Dann spielt die Cruella de Vil für mich eine der interessantesten oder vielleicht sogar die interessanteste Bösewichtin in Disney-Filmen. Keine Ahnung, der hat für mich da echt viel richtig gemacht. Dann hat diese ganze Modegeschichte noch mit reingebracht, so, die echt geile Kostüme hervorbringt. Fand den süß. Also der hat mir irgendwie, der ist düster, der ist witzig, der hat ein paar ganz gute Szenen, der ist wahnsinnig überzogen. Ich fand den, der hat mich, also mich hat der extrem gut unterhalten, aber ich hatte auch echt Bock auf den, muss ich sagen.
Ja, auf den freue ich mich aber auch. Also kann ich mitfühlen.
Ja, also der ist irgendwie, der ist bei Vibe nicht perfekt, der hat ja auch einen relativ schlechten Metacritic, ich glaube über 60 gerade, was mich überrascht, aber ich hätte den so bei, also wenn der so Anfang 70 hätte, hätte ich da auch alles irgendwie, wäre das für mich absolut fein gewesen. Ich finde, das ist so ein 80er-Film. Also der, also nicht 80er im Sinne von 80er, sondern 80er-Rating. Mhm. Der ist echt cool. Also der hat mir echt Spaß gemacht und hat bei mir echt einen Softspot erwischt. Und die dritte Staffel in Master of None habe ich mir noch reingefahren auf Netflix, die ja mit jeglicher Erwartung bricht. Mhm. Und die sich eine ganz kleine Geschichte nur nimmt und einen ganz kleinen Plot erzählt über eigentlich nur eine Liebschaft zwischen zwei schwarzen Frauen von Denise, die wir schon aus den anderen beiden Staffeln kennen und überhaupt nicht so ist wie die ersten beiden Staffeln. Es gibt, die meisten Figuren tauchen gar nicht auf. Es hat überhaupt nichts groß mit Master of None zu tun eigentlich. Weder inhaltlich noch, noch drumherum, noch in der Machart. Aber ja, da muss man ready für sein, weil das ist wirklich ganz bodenständig. Ich glaube, das ist die realistischste Serie, die ich je gesehen habe, was Beziehungskonflikte angeht. Ich glaube, das ist eines der realistischsten Konfliktbilder einer Beziehung, die ich je gesehen habe in der Serie. Das ist so pur gezeichnet. Wahnsinn. Aber da kann man echt eine Triggerwarnung aussprechen, weil das hat mich teilweise ganz schön mitgenommen. Ey. Also die vierte Folge, da gibt's dann, geht's dann auch so viel um so gewollte Schwangerschaften und das klappt dann nicht und dann so künstliche Befruchtung und dieser Weg dahin, also wahnsinnig intensiv. Ja, das war so meine Wochenend-Konsumentengeschichten. Da war echt viel dabei. Also es war echt jetzt viel Zeug, so viel Kleinkram.
Ja, aber so viel gutes Zeug auch. Also ich sitze jetzt hier gerade und denke mir so, scheiße, was hätte ich statt Mittelaltercamp alles gucken können?
Ja, aber manchmal, ich gucke dann ja auch wahnsinnig viel YouTube, ne? Manchmal, also was heißt wahnsinnig viel, aber ich gucke ja so immer so, ich habe ja letzte Woche dann mit sehr viel Spaß diese Hydro-Hype-Geschichte verfolgt oder ich gucke ja auch mal Dekadent oder gucke ja auch mal irgendwie dann so, irgendwie so die Zerstörung von oder sowas. da gucke ich auch schon manchmal rein. Dann kann ich auch manchmal so YouTube-Quatsch und so interner von denen beschäftigen. Das ist ja auch manchmal braucht man das, ne? Manchmal kann es nicht nur anspruchsvolles Fernsehen sein. Deswegen verstehe das auch schon, dass das passiert. Und ja, es ist halt so, wie man halt normales Fernsehen guckt, oder? Ja. So, wenn man so normales, privates Fernsehen schaut.
Nee, absolut. Aber damit ich vielleicht nicht nur das Mittelaltercamp mitbringe, ich habe auf deinen Anraten hin Mitchells vs. The Machines geschaut. Und den lieb ich ja abgöttisch, seit ich den jetzt das erste Mal gesehen habe. Der ist wirklich so fantastisch gut. Den kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist wirklich ein wunderbarer Animationsfilm. Irgendwie eine total sweete Story, die so, was mich so fertig gemacht hat, ist, dass das ja alles so abgedreht ist, was da passiert. Aber zeitgleich kannst du mit allem emotional connecten. Und das begeht, und irgendwie geht dir diese Familie trotzdem ans Herz. Das fand ich so gut gemacht. Also
voll.
Auch mit dem Artstyle, den sie da dann einbringen, der am Anfang erstmal so einen kurzen Moment braucht, bis er sich natürlich anfühlt, sag ich mal. Aber den fand ich sehr gut.
Toller Film. Der Hund halt.
Hey, der Hund.
Was war nochmal Pig Dog? Nee.
Loaf oder Dog. Also ob's Brot. Nee, ist es ein Brot oder ein Schwein? Also Loaf or Pig.
Aber ist es nicht Pig or Dog, Pig or, und dann immer Brot. Irgendwie sowas.
Ich glaube so, ja.
Also, dass der Witz vor allem so früh im Film kommt und dass der dann später so eine große Anwendung findet, das finde ich wahnsinnig lustig. Also, der ist so vollgepackt, diese ganze Furby-Szene, Alter.
Ey, die Furby-Szene.
Und das hat bei mir erklärt, bei mir im Shop war irgendwann mal, habe ich mal gesehen, so, diese Woche haben 600 Leute nach dem Begriff Furby bei dir im Shop gesucht. Da war ich so, warum zur Hölle haben denn die Woche 600 Leute bei mir im Shop nach dem Wort Furby gesucht? So, wir haben so einen Furby-Schlüsselanhänger ja. bei uns von Funko. Davon gingen in der Woche auch 4 Stück weg. Da war ich so, warum haben denn die Leute die Woche diesen Schlüsselanhänger, den wir schon ewig haben, für den sich niemand interessiert, verkauft? Und dann so, okay, als ich den Film gesehen habe, ich so, okay, vielleicht hängt es damit zusammen. Vielleicht sind gerade Furbies gefragt.
Das ja. liebe ich. Ja. Schade, dass ihr noch nicht den in dieser 8-Meter-Variante habt, aber...
Kommt dann zum Laden. Den stelle ich einfach nur auf die Straße am Release-Tag, am Eröffnungstag. Dann können die Leute...
Quer. Einfach Blockade.
Ja, quer. Und dann guckt er einfach und sagt dann, hallo. Was auch geil ist, eins meiner Lieblingsdetails ist, wenn er umfällt, dann macht er das Umfallgeräusch, was er immer gemacht hat, wenn er umgefallen ist. Das ist so lustig.
Also wirklich auch viel Liebe zum Detail drin.
Ey, grandioser Film, muss man wirklich sagen. Ist ein ganz, ganz toller Film. Ich habe mir auch dann noch ganz viele andere Sachen. Ich habe mir Mortal Kombat geguckt oder auch sowas wie diesen, wie heißt der nochmal? Nicht Night of the Dead, sondern
Army of the Dead.
Army of the Dead, den Zombie-Film in Vegas mit unter anderem Matthias Schweighöfer als Dieter, der deutsche Schlüsselknacker.
Du bist jetzt für mich da der Tiebreaker. Schaue ich mir den an oder schaue ich mir den nicht an?
Ich sag, den kann man gucken. Mir hat der Freude bereitet, aber ich gebe auch absolut natürlich dazu, dass ich mir bewusst bin, dass das Schmutz ist. Also, Das ist genauso wie Mortal Kombat. Ich gucke das. Und ich kann inzwischen, wenn ich auf sowas Bock habe, mal so auf seichte Kost, dann kann ich das auch sehr gut gucken, auch wenn ich weiß, dass das scheiße ist. Aber der Film ist halt schon super stupid. Ich meine, Zack Snyder inszeniert mal wieder einen Zombie-Film, was er ja seit schon vielen, vielen Jahren nicht mehr gemacht hat. Und setzt da irgendwie Dave Bautista und Matthias Schweighöfer noch ein paar andere Nase in die Hauptrollen und die sollen halt nach Vegas rein, was schon längst verseucht ist. Also die Infektion in Vegas dauert ja und dass die Infektion und das Abriegeln von Vegas dauert ja das Intro. Und dann ist das ja schon durch.
Aber es soll ja eine Prequel-Serie geben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wirklich?
Ja, mit Matthias Schweighöfer als praktisch mehr oder minder Lead-Person dann.
Okay.
Dieter soll im Vordergrund stehen. Das ist, was ich mitgekriegt habe.
Muss aber auch sagen, dass Schweighöfer das ganz gut macht. Also, glaube ich, die Rolle von Schweighöfer, die ich mir am liebsten angeschaut habe. Ist auch kein Kunstwerk, wenn man immer nur einen nackten, schönen Mann spielt, der immer irgendwelche Frauen verführt. Aber, ja, ich fand den sehr charismatisch in der Rolle. Der hat sich da gut eingefügt in dieses Team. Der Dieter.
Das ist doch. Dann kommt er auf die Liste.
Ja, das kann man mal gucken, aber wie gesagt, ne?
Zack Snyder, Bruder. Ich wollte gerade sagen, ich erwarte aber jetzt auch irgendwie kein Arthouse-Kino.
Absolut, aber ich muss auch sagen, hast du den Trailer gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Gut, dann verrate ich dir nicht mein absolutes Highlight.
Da können wir dann vielleicht einfach, nächste Folge werde ich dich drüber informieren, ob ich es bis dahin geschöpft habe. Ich gehe fast davon aus und dann möchte ich dieses Highlight hören.
Ja, nee, sag du, ich möchte dann wissen, was für dich das absolute Highlight war, wo du sagst, wo du warst, so, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Und wenn du, ich glaube, da kommen wir relativ schnell auf das Gleiche. Ich gehe auch am Dienstag das erste Mal ins Kino, ich hätte dich auch gerne mitgenommen, aber du hast leider keine Zeit.
Nee.
Godzilla vs. King Kong Pressevorführung. Ich bin einfach nur ein glücklicher Junge, weil ich mal wieder ins Kino darf.
Ey, das tut mir immer noch ein bisschen in der Seele weh. Weil ich meine, dass, also da jetzt irgendwie in die Pressevorführung mitkommen, das wäre ja prinzipiell kein Problem. Aber dann hast du so diesen einen Tag, wo du sagst, ja, da musst du definitiv arbeiten, da kannst du auch nicht verschieben, weil das sind Termine. Mhm. Oder denkst du, warum fallen diese zwei Dinge zusammen? Warum? Aber es geht ja so langsam bergauf. Ich werde so langsam wieder optimistisch im Leben und habe das Gefühl, zumindest Nobody, wenn der, also der Film mit Bob Odenkirk, der so im John Wick-Universum spielt, den werde ich definitiv im Kino sehen.
Der spielt im John Wick-Universum?
Ja, ich meine schon. Also es soll zumindest so eine Verbindung dazu geben. Aber das ist jetzt so ein, also ich habe den Trailer vor kurzem erst wieder gesehen, aber diese Verbindung, das ist schon Ankündigungszeit her. Kann auch sein, dass das damals eine Falschmeldung war. Ich habe mir den so abgespeichert. Es ist mir egal, wenn nicht, aber ich habe nur Bock auf den Film. Weil es sind auf jeden Fall ähnliche Stunt-Koordinatoren dabei.
Auf den habe ich Bock. Ich habe auf jeden Fall, ich habe jetzt halt Bock auf so große, dumme Filme.
Ja.
Ich finde, also wenn Kino jetzt wieder aufmacht, müssen wir uns große, dumme Filme angucken. Deswegen, was könnte es besser eröffnen als Godzilla vs. King Kong?
Ja, ja, Mann. Absolut richtig.
Eine riesige Echse und eine riesige Affe prügeln sich einfach durch eine Stadt. Geil. Aber tatsächlich so der oder auch Black Widow.
Oh ja.
Ne? So, das sind ja die Dinge, auf die man jetzt so Bock hat, weil man sich sagt so, okay, alles klar, ich will jetzt wieder was Cooles im Kino erleben und ja, das wird jetzt Zeit. Es wird jetzt Zeit. Es muss jetzt auch Zeit werden, aber man merkt ja irgendwie so, alle sind so ein bisschen in den Startlöchern und sind so, yo, lass uns loslegen. Ich war gestern Abend das erste Mal wieder essen, seit über einem halben Jahr in der Weinstube Kids in Aschaffenburg. Da war es witzigerweise das letzte Restaurant, bevor der Lockdown war, wo ich war. Am Abend davor, als es dann hieß, ab morgen dürfen die Restaurants nicht mehr aufhören, hat die Bedienung damals zu uns gesagt, naja, dann sehen wir uns ja wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen. Es wurden knapp 7 Monate, aber wir haben uns dann gestern war ich wieder da mit Chrissy und es war echt sehr schön. Ja, wurde Völlerei war das Motto.
Mhm.
Das lässt man, das kostet man ja auch aus.
Natürlich.
Wenn man dann wieder da sitzt und sich bedienen lassen kann und was isst und sowas. Nach 7 Monaten ist das schon echt lang, krass.
Das ist wirklich wahr.
Aber die Normalität erreicht uns ja in kleinen Schritten.
Ja. Das ist richtig und das ist schön. Und bin ehrlich, ich habe dann Vortalk-mäßig erstmal nichts mehr.
War ja auch ein langer Vortalk.
Ja.
Wir haben an dieser Stelle gleich eine Werbung.
Das ist richtig.
Die hast du gemacht, eingesprochen.
Genau, also eine kleine Werbung von Clark, die werdet ihr dann jetzt hören. Und danach geht es dann ganz normal weiter mit dem Simpsons-Talk, wie ihr gewöhnt seid und liebt.
Top. Bis gleich. Hier ist Lukas mit der Werbung.
Seien wir mal kurz ehrlich miteinander. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Versicherungen. Aber in dem Umfang, dass ich gerade nicht mal wüsste, welche Versicherungen ich überhaupt habe. Die befinden sich nämlich bei mir alle in einem Stapel Papiere in meinem Schreibtisch. Und soll ich meine Versicherungen mal irgendwann brauchen, plane ich einfach eine mehrstündige Sortieraktion ein, bis ich irgendwas in diesem Stapel finde. Unser Werbepartner Clark kann mir und vielleicht auch dir das Leben aber erheblich einfacher machen. Clark ist eine Versicherungs-App, die euch eure Versicherungen ganz einfach digital vom Smartphone aus managen lässt. Ganz ohne unnötigen Papierkram. Das ist komplett kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Du hast all deine Versicherungen auf einen Blick und bekommst noch ein paar hilfreiche Tipps, wie du sogar noch ein bisschen mehr aus deinen Versicherungen rausholen kannst. In der App findest du aus über 160 Versicherern den Tarif, der für dich dann wirklich Sinn macht. Und wenn du doch lieber einen persönlichen Kontakt hast, kannst du ohne Wartezeit von einem Clark-Versicherungsexperten beraten werden. Per Telefon, Mail oder eben der Chatfunktion. Aber natürlich ist Clark nicht nur dafür da, bei neuen Versicherungen die beste zu finden. Du kannst auch deine bisherigen Versicherungen problemlos bei der Registrierung hochladen. Und dafür gibt's aktuell sogar noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder auf der Website clark.de beziehungsweise in Österreich dann goclark.at anmelden und den Gutscheincode gelbe Leute eingeben. Lädst du dann eine Versicherung hoch, bekommst du 15 Euro, bei 2 Versicherungen sogar 30 Euro als Amazon-Gutschein. Alles Wichtige zu Clark und der Gutscheinaktion haben wir natürlich auch in den Shownotes für dich. Also jetzt einfach die App runterladen oder auf clark.de bzw. goclark.at gehen und deine Versicherungen digital managen und mit dem Code gelbe Leute noch einen Amazon-Gutschein bekommen. Klingt doch gut. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Rest des Podcasts.
Das war der Lukas mit der Werbung für Clark. Danke, Lukas.
Leute, Versicherungs-Apps, oder?
Stark, oder?
Mega.
Einfach richtig, ey, ich hab so Bock. Aber tatsächlich eigentlich ein hilfreiches Feature, muss man schon mal sagen.
Das stimmt.
Weil ich bin auf jeden Fall jemand, der da einfach der immer da so reindusselt in sowas. Ich bin für sowas anfällig.
Wofür du auch anfällig bist, sind Vergnügungspark, mein Lieber.
Oh ja.
Daher die Folge ja wirklich in erster Linie für dich ausgewählt, mit Itchy und Scratchyland. Weil ich finde, das fühlt sich an wie die Langfassung von der Treehouse of Horror-Episode. Ein bisschen.
Das stimmt, ja. Das ist eine schöne Beschreibung für diese sehr, sehr böse Folge, die voll mit Sachen ist, wo man sagt, das geht aber eigentlich gar nicht klar.
Das ist ein bisschen uncool so.
Der unheimliche Vergnügungspark erzählt eigentlich die Geschichte von, also man orientiert sich halt ganz stark, ganz, 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 ganz stark an Disneyland. Also das ist absolut spürbar. Es gibt ja auch am Ende eigentlich eine direkte Schelle ins Gesicht von Disneyland Paris nochmal.
Mit Euro, Itchy und Scratchy.
Euro, Itchy und Scratchy. Ein Zitat oder eine Geschichte an das fast damals sehr, sehr krass gefloppte Euro Disneyland Paris. Ja, und das ist quasi der Liebesbrief, aber auch gleichzeitig die Abrechnung mit Disneyland. Und man schafft halt sich ein Itchy und Scratchy Land, in das die Familie Simpsons fährt und dort einen wahnsinnig seltsamen Tag erfährt.
Ja. Und dann und das ist spannend an der Folge, hast du ja eigentlich schon die komplette Plot-Summary geliefert, weil das eine der dünnsten Folgen ist, was so Plot betrifft. Die Kinder wollen nach Itchy und Scratchy Land, überzeugen die Eltern, fahren sehr lange dahin, haben diesen Tag. Der Tag wird wild, weil irgendwann die Roboter anfangen zu revoltieren. Und dann ist die Folge vorbei. Also du kannst den Plot...
Wie die Folge dann aufgelöst wird mit diesen Robotern, ist ja auch einfach kompletter Quatsch.
Ja. Also es wird ja zum Ende hin wirklich immer absurder. Und das war es aber eigentlich an gesamter Handlung. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass das aber trotzdem auch so eine Folge ist, die übervoll ist mit Gags und Pointen, die so für sich stehen. Also gerade wenn sie nach Itchy und Scratchyland fahren, sind so viele Autofahr-Gags drin, die du auch in jeder anderen Folge hättest bringen können, die da aber so zusammengeführt sind.
Ja, voll. Also allen voran ja der Fünf-Staaten-Gag. Haben wir jetzt lange genug in Fünf-Staaten gestanden, Dad? Finde ich ganz witzig.
Ich lieb halt den Gag tatsächlich mit dem Seuchenkontrollpunkt, wo es darum geht, ob er jetzt Obst und Gemüse dabei hat.
Mit der Broschüre.
Ja. Und dann natürlich der ganze Kofferraum voll ist mit Melonen und Bananen und was weiß ich alles. Das ist auch einer der Gags, und das ist das Schöne wieder daran. Ich habe mich erinnert, dass ich die Folge mag, aber ich habe gar nicht gewusst, wie viele Szenen, an die ich mich erinnere, wirklich aus dieser Folge sind. Mhm. Unter anderem die Szene. Direkt danach ja die unfassbar düstere Szene mit Ich bin nicht müde, und du siehst, wie so allen immer mehr die Augen zufallen. Mhm. Und dann hast du den nächsten Schnitt, siehst, wie ein Auto crasht und anfängt zu brennen. Und die Simpsons aus dem Motelfenster rausgucken, sagen, oh, das hätten wir sein können.
Glück gehabt.
Ey.
Ultra krasse Szene. Sehr, sehr krasse Szene, aber auch sehr witzig.
Das stimmt.
Muss man sagen. Also die ganze Roadtrip-Szene, es guckt sich ja, also man hat ja schon, es gibt ja sowas quasi auch in länger von den Tiny Toons. Es gibt ja den ganz berühmten Tiny Toons machen Ferienfilm. Mhm. Oder Tiny Toons verrückte Ferien ist, glaube ich, der korrekte deutsche Titel. Wo es ja darum geht, dass die Familie Hampton mit Plucky Duck ins Lach- und Spaßland. Wir fahren ins Lach- und Spaßland! Und dann fahren wir dahin. Und da gibt's ja diese Roadtrip-Sequenzen. Und die sind ja, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Und das ist, also im Endeffekt ist die Folge so ein bisschen die Kürzung davon. Ja. Aber der Tiny Toons-Film macht es sogar noch mal krasser, treibt es noch mal auf die Spitze, weil vor allem im Tiny Toon-Film geht es ja darum, dass sie irgendwie 3 Tage dahin fahren, zum Lach- und Spaßland, dann auf dem Parkplatz stehen, ein Foto machen und dann wieder heimfahren. Stimmt. Also das ist ja die ganze Pointe dieser über den ganzen Film, über 70 Minuten gestreckten Reise. genial. Wenn du den im Übrigen nicht kennst.
Doch, kennst du den? Kenne ich, aber den habe ich halt vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen.
Ich habe da einen Link für dich.
Das ist sehr gut.
Den muss ich dir privat persönlich geben. Das ist nicht ganz, obwohl den Film gibt es halt auch leider. Es gibt ihn ja nirgendwo. Es gibt ihn ja seit dem VHS-Release nicht mehr. Es wird ja noch darauf gewartet, dass der nochmal irgendwie in irgendeiner Form erscheint. Ich würde wirklich viel Geld, 20, 30 Euro für eine DVD bezahlen davon. Aber es ist leider ist nicht auffindbar. Und den gebe ich dir mal. Den können wir irgendwann mal besprechen. Der ist wirklich großartig.
Das ist, kultig will man schon
sagen. Das fände ich schön, ja.
Ja. Freu ich mich drauf, wenn du mir dann händisch so einen handgeschriebenen, wirklich schön gemachten Zettel übergibst.
Absolut. Da habe ich dir nochmal alle wichtigen Szenen einfach aufgeschrieben.
Das ist einfach das Skript von dir aus dem Gedächtnis notiert.
Sie kommen dann an, aber man muss vielleicht nochmal ganz kurz, allein wie dieses Video, dieses Itchy und Scratchy, fängt ja alles mit der Itchy und Scratchy Folge an, wo natürlich wieder, wo Scratchy sich ja dann so aufpumpt.
Ja.
Und Itchy ihm dann irgendwie diese ganzen Nadeln in den Brustkorb rammt und dann auch irgendwie mit der Kettensäge so aufschneidet. Und dann steht er ja da mit diesem riesigen Brustkorb, den er so aufgepumpt hat, und mit dem Blick auf die Muskeln, das einfach nur, also wirklich hochbrutal und extrem widerlich ist.
das immer stimmt. Bei das fand Punkt ich früher schlimm, finde ich immer noch schlimm.
Finde ich immer noch ganz schlimm, absolut. Und das ist ja auch das, was wir letztens schon mal besprochen hatten. Was die sich da mit den zwei Figuren für Freiräume geschaffen haben, ist eigentlich eine Frechheit. Also das ist so ekelhaft.
Also das ist auch wirklich, ich habe gesehen, wie es anfängt. Es heißt ja irgendwie Last Traction Hero, was dann auch wieder eine Referenz ist auf Last Action Hero. Und sehe es so und denk so, scheiße, das ist die Szene, wo er eben so halb den Bizeps absäbelt. Da schüttelt's mich immer.
Genau, da schüttelt's einen richtig.
Aber,
und die kündigen dann aber diesen Park an.
Einer der seltenen Momente, wo beide auch sprechen. Aber ich find's auch sehr schön, weil sie ja dann anfangen, wir müssen mit euch über was Ernstes reden. Ja. Halber Preis für die Tickets zu Itchy und Scratchy Land. Und ja, dann auch Krusty mit seiner komplett, also der gewohnten Art des Desinteresses, macht, was die Trickfilmratte sagt.
Den Satz hatte ich schon wieder vergessen, den finde ich großartig.
Ich finde, das Gute ist, auch durch die Disney-Übernahme, das hat sich immer noch gehalten, der Spruch. Der ist noch gut, den kann man noch nehmen.
Ist eh so geil, dass so viele Anti-Disney-Gags jetzt auf Disney Plus sind. Das finde ich eh so schön an den ganzen Sachen. Das, also das, ich meine, diese Folge hat ja auch einen Moment, wo wir gleich mal drüber reden werden. Wo es ja wirklich nochmal eigentlich wo scharf geschossen wird in Richtung Disney.
Ja.
Genau, und dann versuchen halt die Kinder, die Familie zu überzeugen. Und dann gibt es ja dieses, Bart ist tot. Ja, todtraurig, wenn wir nicht ins Itchy and Scratchy Land fahren.
Das ist so gut.
Da sind viele gute Dinger dabei. Aber ich finde, die Highlights beginnen eigentlich in dem Moment, wo sie im Park sind. Also die Autofahrt ist schon sehr, sehr gut. Aber dann natürlich so, denkt dran, Kinder, wir stehen auf dem Itchy-Parkplatz. Das ist auch fantastisch. Aber auch so wahr. Ja. Aber auch so wahr. Ich meine, das kennst du natürlich nicht vom letzten Jahr, weil ich mit dir den Luxus-Move gemacht habe, weil wir uns gegönnt haben letztes Jahr, als wir zu viert im Europa-Park waren. Und haben uns mal schön reserviertes Parken gemacht.
Wo was sich aber auch unfassbar lohnt. Also
lohnt sich absolut, weil man nicht auf diesen furchtbaren Pöbelparkplatz muss. Man muss nicht mit dem Pöbel dahin laufen, sondern man kann den sehr gemütlich direkt, steht direkt vorm Eingang, kann dann später auch einfach wieder abhauen. Ist geil, steht man direkt im Voletarium. Habe ich jetzt vielleicht am 9. Juni, wenn ich da bin, wieder gemacht.
Das ist doch sehr schön. Ich finde das
einfach auch,
ist doch richtig
einfach so. Einfach nur gedacht, mache ich, auf jeden Fall. Werden wir bestimmt dieses Jahr auch mal wieder hinfahren, Lukas.
Ja.
Auf jeden Fall. Dieser Parkplatz-Gag, sehr gut. Dann natürlich auch, weil man es auch so ein bisschen kennt, ne? Und ähnlich, obwohl ich mich frage, an was ist ein Zitat, weil wahrscheinlich hat es irgendeine ernstere Referenz, die Geschichte mit dem Geld. Die Geschichte mit der Währung, das sind Itchy und Scratchy Dollar, das ist an ihnen so anders. Nichts, sie gelten im Park als normale Währung und dann kommen sie rein und dann tauscht er dann irgendwie, keine Ahnung, 1000 Dollar in Itchy and Scratchy Dollar um, kommt dann die Tür rein und dort steht überall, wir nehmen keine Itchy and Scratchy Dollar. Und er sagt, nein. Die Szene finde ich grandios, aber was hat's damit auf sich?
Die finde ich auch mega witzig. Das Ding ist allerdings, das wird nie erwähnt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es was ist, weißt du das natürlich, weil du einfach für mich auch die Quelle in allem bist, was Vergnügungsparks betrifft. Aber ich kann es dir so gar nicht sagen.
Ich kann es höchstens als amerikanisches Ding vorstellen, weil ich kenne das tatsächlich nicht, dass man in europäischen Parks Geld umtauschen kann, um dann dort irgendwie eine andere Währung zu haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sowas mal gab und dass es zumindest, ja, und liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr sagt, ja, wir wissen, woher es kommt, könnt ihr uns auch ruhig mal schreiben.
Gerne.
Weil ich kann mir vorstellen, dass es zumindest einen Park gab, wo es das gab und wo das dann aber nicht überall einsetzbar war. Und das nervt ja dann schon auch. Ne? Also man kennt das ja manchmal, dass man sagt so, zum Beispiel ähnliches, doch eine kleine Anekdote dazu fällt mir ein. Und zwar, es gab, als wir letztes Jahr, als ich mit Tino in Disney World war, habe ich mir relativ schnell einen Refillbecher gekauft. Ein Refillbecher, die dort folgendermaßen funktionieren. Und zwar, der Refillbecher hat unten einen Chip eingebaut.
Okay.
Dieser Chip wird aktiviert in dem Moment, wo du den Becher auspackst und das erste Mal benutzt. Dieser Chip bzw. dieser Becher ist ab diesem Zeitpunkt 10 Tage lang aktiviert. Und heißt, dass wenn du zu einem Getränkeautomaten gehst mit Refill, die Refillautomaten inzwischen diese Chips erkennen, erst dann das Getränk ausschütten und nach 10 Tagen sagen, nein, jetzt nicht mehr. Außerdem haben diese Chips eine Sperre drin, dass du nur alle 5 oder alle 10 Minuten dir ein neues Getränk holen kannst. Das heißt, du stellst die Dinger drauf, holst dir ein Getränk.
Ja.
Wenn dein Becher voll ist, sagt der Chip, so, jetzt ist dieser Chip gesperrt und du kannst dir 10 Minuten lang mit diesem Becher kein Getränk ausschenken.
Das ist ja verrückt.
Das ist halt für mich jemand, also, und das ist ja ganz oft so im Disneyland, dass du natürlich, also im Disney World Amerika, du hast da ja eine ganz andere Technik als bei uns. Also bei uns gehst du ja noch so ins Disneyland mit so einer Pappkarte. Ja? Mhm. Oder inzwischen haben sie dann schon sowas, dass du zumindest sowas wie so eine Hotelkarte kriegst. Das fand ich schon fortschrittlich, als ich letztes Jahr da war. Du kriegst dann wie so eine Hotelkarte, so aus Plastik. Und dann sagen die einfach so, damit kommen sie in ihr Zimmer, damit kommen sie in den Park, damit kommen sie in den anderen Park. Und damit können sie auch irgendwie noch du hast ja so gewisse Mahlzeiten am Tag, die du einlösen kannst in gewissen Restaurants. Damit können sie auch noch diese Mahlzeiten einlösen. Das ist dann alles in so Icons auf der Karte erklärt. Und das fand ich schon so fortschrittlich. In Disney World ist es aber so, dass du ein Armband kriegst inzwischen, auf dem sind deine Kreditkartendaten hinterlegt. Das heißt, du brauchst eigentlich, wenn du nicht willst, musst du keinen einzigen Dollar mitnehmen, sondern du hast dieses Armband. Darauf ist der Eintritt in dein Hotelzimmer. Damit kommst du in jeden Park rein. Damit kannst du, wenn du dir zum Beispiel einen Fastpass reserviert hast für Ort XY, so du willst Rise of the Resistance fahren und du hast einen Platz bekommen, Tino und ich hatten da einen Platz von 12:45 bis 12:45, da mussten wir dann in dem Zeitraum halt dann am Rise of the Resistance Eingang stehen. Dann ist da nur ein Ding, dass das erkennt, da machst du tüdüt. Dann ist da ein Mickey-Maus-Kopf, der leuchtet kurz grün auf und dann kannst du rein. Also du kannst damit in jedem Restaurant, in jedem Ding zahlen. Das heißt, deinen kompletten Zahlungsmittel, eigentlich hast du alles, was du für den Park brauchst, auf deiner Uhr, also auf diesem Armband.
Was ja schon ganz nice ist.
Es ist irre. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Weil du wirklich bist so, wow. Und du kannst dir dann auch so ein Armband halt, dann musst du ja vorher doch eins aussuchen. Ich hatte dann eins mit BB-8 drauf. Ne? Du kannst dann auch, es gibt dann auch limitierte mit Cruella-Design und sowas. Dann gibt es jetzt auf 1000 Stück limitiert, hol dir dein Wristband, bla bla bla. Mhm. Naja, auf jeden Fall, um wieder zurückzukommen, habe ich einen kleinen Schlenker gemacht, um mal ein bisschen was über die Zahlungsmöglichkeiten in Disney World zu erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dann gewesen mit diesem Becher.
Ja.
Diesen Becher habe ich halt dann in meine Tasche. Und dann bin ich immer irgendwo hin und habe gesagt, ich habe hier einen Refillbecher. Und dann haben die immer gesagt, geht hier nicht. Und dann war ich so, ja, ist ja mega. Ich habe 2 Restaurants gefunden, wo die Refillbecher gingen. Alle anderen nicht. Ich musste allen anderen trotzdem Getränke kaufen. Das hat mich dann doch genervt, muss ich sagen.
Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich auch währenddessen mal kurz geguckt, ob ich was finde. Und was ich gefunden habe, ist, dass es ja die Disney-Dollar gab, die jetzt vielleicht für viele nicht so eine News sind wie für mich, aber halt Disney hatte auch so eine eigene Währung, die geben sie aber seit 2016 nicht mehr aus, akzeptieren es aber noch. Und das Schöne fand ich gerade, dass im offiziellen Text praktisch steht, du kannst damit alles im Themenpark kaufen, es sei denn, die Rechnung sagt's anders. Und ich weiß nicht, ob es dieses Kleingedruckte ist, was sie übertrieben haben, weil ich finde keinen Skandal oder so, der sich da drum zieht, aber das war jetzt so das Einzige, was ich an Anhalten hatte zu dieser Geldgeschichte.
Okay, dann gab es also tatsächlich die Disney-Dollar.
Die Disney-Dollar. Die auch anscheinend ein beliebtes, limitiertes Sammlerstück mittlerweile sind.
Naja, klar. Wenn jetzt natürlich alles durch diese ganzen Armbänder und Kreditkarten und sowas da ersetzt wurden. Witzig. Ey, auf jeden Fall irre. Ist halt wirklich irre. Wenn du vor allem halt das ist halt inzwischen, das ist so krass, was die, und das hat mich so beeindruckt, weil ich natürlich nur Disneyland Paris bis dato kannte, oder halt Vergnügungspark hier wie ein Europapark oder Phantasialand, und ich lieb die ja alle und ich fahre ja super gerne hin und mag die und die sind liebevoll gemacht, aber man hat schon gemerkt, was für ein anderes Level da drüben ist.
Ja.
Das war wirklich, also Disney World war einfach von vorne bis hinten ein ganz anderes Level. Nicht immer unbedingt nur positiv, weil ich zum Beispiel diese Bussysteme da gehasst habe. Und vor allem, du kannst ja immer mit dir so ein, ich nenne es jetzt mal diese Walmart-Roller, kannst du dir ja mieten.
Ja.
Und dann kannst du da ja mit in den Bus. Und dann sind halt so Typen, die aussahen wie die Rocket Beans, wo du wusstest so, die machen das hier nur zum Spaß. Mhm. Also die sahen aus wie Eddie und Simon. So, die fahren das Ding hier nur zum Spaß. Und dann durften die immer zuerst in den Bus. Und bis die in dem Bus waren, das war immer eine Tortur, drei von diesen Dingern da reinzupacken.
Das glaube ich.
Dann hattest du zwei Typen, die so zugekifft witzig waren, so Seth Rogen Guys. Aber du hattest auch noch so eine, die halt wirklich das Ding gebraucht hat, weil sie einfach zu schwer war und zu alt. Mhm. Und das, dann hast du gedacht, dafür hasse ich euch, Ami. Steigt einfach in den Scheißbus, Alter. Oder fahr mit deinem Roller bis zum Park. Aber wirklich. Also furchtbar. Und da sind ja die Parks nicht wie in Paris, dass du vom Hotel einfach mal rüberlaufen kannst zu beiden Parks, sondern da ist es ja einfach so groß wie Aschaffenburg, Alter. So, da fährst du ja vom einem zum anderen Ende 20 Minuten. Wir sind ja einmal 20 Minuten Bus gefahren, um vom Hotel ins Village zu kommen. Das ist ja Wahnsinn.
Das ist wirklich krass.
Ja, also Crazy Daisy. Aber
lieben auch wir geil. Aber doch.
Lieben wir doll. Naja, jetzt haben wir sehr lange über den Ausflug über die Disney-Dollar und die Itchy-Scratchy-Dollar gemacht.
Ist aber, glaube ich, wichtig für die Leute, weil ich habe, wie gesagt, jetzt nur kurz mal so einen Blick geworfen. Und da waren auch so Artikel mit, warum du jetzt in Disney-Dollar investieren solltest. Also vielleicht haben wir euch da auch gerade eine mega Financial Opportunity gegeben. Ist natürlich auch in keiner Weise ein wirtschaftlicher Hinweis, aber es scheint eine verrückte Welt zu sein, in die wir da kurz eingetaucht sind.
Großartig, dafür sind wir da, Leute, was geht.
Auch euer Podcast für die Finanzen.
Ist so.
Ja, und dann sind wir eigentlich im Park. Und der Park ist von vorne bis hinten wahnsinnig und verrückt. Es gibt ja diese verschiedenen Inseln und diese verschiedenen Areale, die sie dann irgendwie so ein bisschen auch durchgehen vom Restaurant, wo du erstmal durch das Hackebeil musst, was zu einem schönen Moment fühlt, weil es kommt ja zweimal so dieser PR-Typ vom Park, der dann Marge erklärt, warum die Sachen alle komplett unbedenklich sind. Und ich liebe, dass das halt wirklich einfach, das sind so absolute Ausflüchte. Also es ist so von vorne bis hinten klar pointiert, der sagt das jetzt, weil wir verdienen damit unser Geld. Punkt.
Dann gehen sie an das Restaurant rein, dann bestellen sie, glaube ich, das Essen, ne? Sie
bestellen das Essen, was zu einem Eklat führt, weil alle bestellen sehr brutale Namen. Es ist ja auch ein Themenpark. Und Marge...
Ja, wieder mich an.
Genau, weil Marge aus Versehen das Kalb bestellt.
Ich gehe die Kinderinnereien.
Ja, sie wieder mich an. Ich glaube aber tatsächlich in diesem Parkkontext ist mein liebster Gag und der schönste Moment für mich, wenn sie Maggie dann in diesem Kinderparadies abgeben, ins Bällebad, wo die Kinder auch einfach so versinken drin, weil das ja der Aufbau ist für die zweite Szene im Bällebad, dass sie eine Mitarbeiterin zur anderen sagt, ah, ich habe das Gefühl, die Kinder sind gar nicht glücklich im Bällebad. Ja, mehr Bälle. Und dann wird einfach so ein Hebel umgelegt und es wird nochmal so 20 Kubikmeter Spielball eingefüllt. Und Kinder versinken alle restlos da drin.
Großartige Szene.
Das liebe ich sehr. Das
Bällebad ist fantastisch.
Dann
geht's ja, glaube ich, auf den ersten Ride. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber es ist auf jeden Fall eine Wildwasserbahn, die ein ganz klares Zitat ist an Splash Mountain, weil man das auch schon an dieser Banjo-Musik hört, die da so läuft. Ding, 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 ding. Und die dann aber so komplett eskaliert. Und das ist ja das Geile an den Attraktionen, also auch an dieser Tür, von der du gerade gesprochen hast, mit dem Hackebeil, dass ja solche Parks einen unfassbaren Wert auf Sicherheit legen.
Ja.
Also es gibt natürlich auch in den USA Parks, die als gefährlich gelten. Auch im Disneyland ist am Anfang dumme Sachen passiert, so als der Mississippi-Dampfer einfach untergegangen ist, weil zu viele Leute drauf waren und so. Da sind auch viele blöde Sachen passiert in Disneyland, aber sie sind ja schon sehr für ihre Sicherheit bekannt. Und für, wir schützen unsere Besucher und da passiert ja es gibt ja sehr wenig Unfälle tatsächlich im Verhältnis zu vielen Leuten da waren.
Ja.
Andere Parks haben das anders, wie dieser Action-Park oder sowas, über den es ja auch diese Doku gibt, die haben da ein bisschen andere, ein paar andere Erfahrungswerte gemacht. Aber Disneyland eigentlich gilt als sehr sicher. Und hier ist ja nicht sicher.
Nein.
Also diese Idee mit dem Hackebeil ist schon wow, aber diese Fahrt, die macht mich ja jedes Mal aufs Neue wahnsinnig, weil die so ekelhaft ist.
Wenn sie am Ende ja dann auch einfach den Baumsturm praktisch in der Mitte durchsäbeln und du rechtzeitig nach links und rechts abspringen musst.
Also wirklich. Und die Kinder einfach, nochmal!
Ja.
Das ist sehr, 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 sehr krass. Und soll halt so diese Gefahr von Parks auf so ein ganz anderes Level hieven.
Und es führt ja dann zu einem sehr relatable Moment, weil Marge dann vorschlägt, dass man sich ja vielleicht aufteilen könnte. Und während sie so die Vorteile vom Aufteilen erklärt, sind die Kinder schon weg. Und
fahren schon wieder, man sieht es im Hintergrund schon wieder, in die Bahn steigen.
Die fahren
unrealistischer Moment, weil so schnell kommt man in keine Bahn ein zweites Mal.
weiß nicht, vielleicht einen sehr, sehr fasten Fastpass.
Oder so.
Extra Fastpass. Und ich weiß gar nicht, ob ich dazwischen jetzt vielleicht was auslasse, aber ich meine, danach sieht man die Kinder das nächste Mal im Giftshop. Und das ist ja eine der ikonischsten Simpsons-Szenen überhaupt. Denn
stimmt.
Es gibt dort Namensschilder für Barkley, Bird, Bort, aber nicht für Bart. Und Bort als Namensschild ist, glaube ich, wirklich so eine einfache Pointe, die aber so schön umgesetzt ist, weil Bart sich drüber aufregt und dann ja da direkt dieser Junge hinkommt, der es will, von seiner Mutter weggezogen wird. Nein, Bort, du kriegst kein Namensschild. Und sich dann noch der Typ umdreht. Entschuldigung, haben Sie mit mir geredet? Nein, nein, mein Sohn heißt auch Bort.
Und noch der Follow-up-Gag ein paar Minuten später,
ja.
Wenn wir dann in den wenn sie durch die Security-Hallen laufen, weil Homer und Bart es ja vermasselt haben, dann hört genau. Man so dieses, so, wir haben keine Bord-Namensschilder mehr, wir brauchen mehr Bord-Namensschilder. Das ist so ein ganz typischer Gag für mich, der die Genialität des Simpsons-Writing aus diesen Staffeln wiedergibt. Der ist wirklich ziemlich 10 von 10 geschrieben.
Das hast du, finde ich, super oft in der Folge auch, dass Sachen etabliert werden und dann später nochmal entweder eine Pointe draufsetzen oder erst zur Pointe werden. Das ist ja auch nichts anderes bei March mit dem Vogelpark beim Highway 9. Wenn dann am Ende die Roboter alle wahnsinnig werden und sagen, sowas wäre uns beim Vogelpark bestimmt nicht passiert. Und dann hast du diesen Szenenwechsel und siehst, wie da praktisch Hitchcocks die Vögel nachgespielt wird und der Maulwurfmann in der Telefonzelle steht. Wir brauchen eine laute Schiffsglocke. Nicht so laut.
Ey, Hans Maulwurf, ne? Den finde ich auch einfach nur eine Legende.
Ja.
Diese ganze Wahllosigkeit von Hans Maulwurf, also ja.
Als Figur auch nicht greifbar, weil der einfach nicht immer nur für einen Moment genutzt wird.
Der absolut, hat ja überhaupt keine Background-Story, ist einfach nur da, braucht man auch nicht. Manche Figuren dürfen das nicht haben, ja. Er darf das auch nicht haben. Aber ein großartiger Moment, das stimmt, auch ein sehr großer Lacher. Wie er da in der Telefonzelle steht, die ganze Zeit von hinten die Vögel da dran klatschen, wie die Wahnsinnigen.
Genau.
Ja, ich glaube, dann geht's auch so langsam schon Richtung. Na gut, man kriegt noch zwischendrin mal die Parade präsentiert.
Genau.
Ne, wo dann auch jemand in der Foto runterfällt und wo man dann
Cletus
schon
greift. Cletus ist das sogar, dem
die. Ach stimmt, das ist sogar Cletus, und dann kommt ja auch wieder der Erklärer und sagt dann so, ja, vorsichtig sein, die Roboter vertragen kein Blitzlicht. Weil es halt mechanische Roboter sind, die die halt durch diese Parade laufen und dann sieht man auch aus deren Sichtfeld so töten und dann gucken sie halt auf die anderen Roboter und dann.
Ja, diese Terminator-Referenz da drin natürlich auch, ne?
In diesem genau.
Analyse-Ding.
Dürfen wir nicht töten, Menschen und dann, wo er dann sein Gehirn so zeigt, wo er dann so seine Ohren abnimmt, wie so ein Hut und sich so vor den Leuten verbeugt. Auch sehr, sehr schöne kleine Szene. Zwischendrin haben wir noch eine Szene, die sehr, 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 sehr stark ist. Nochmal eine starke Disney- Referenz ist, die müssen wir natürlich noch ganz kurz erwähnen, das ist natürlich die Historie von Itchy und Scratchy.
Die Roger Meyers Story, ja.
Die Roger Meyers Story ist phänomenal.
Das ist wirklich unfassbar. Auch dieser Einstieg mit, ja, er hat fast alle Menschen geliebt und deshalb haben alle Menschen ihn geliebt. Außer 1938, als er den Film gedreht hat, Nazi-Supermenschen sind uns überlegen. Was ja diese ganzen, ich sag jetzt, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, diese ganzen Gerüchte über Walt Disneys Antisemitismus und Sympathien für diese ganze NS-Ideologie so ins Extrem übertreibt.
Ich bin da auch immer sehr vorsichtig mit. Ich habe mich da definitiv schon mal, vor vielen Jahren habe ich da schon mal was zu gelesen, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, mein Kopf ist da wirklich so, der will das nicht, der will das, einer meiner liebsten Marken Disney, der nimmt da immer so einen Schutzmechanismus und sagt dann so, ja, das ist schon scheiße, aber ist ja jetzt nicht mehr so.
Ich habe da halt
Mantel des Schweigens drüber.
Heute Morgen zwei Artikel zugelesen, weil mir das wichtig war, nicht einfach zu sagen, ja, weil Walt Disney Antisemit war und dann war er vielleicht kein Antisemit. Aber selbst die waren so, ja, also es gibt da halt antisemitische Tendenzen in frühen Werken, aber keiner findet da irgendwie ein Statement. Was ein bisschen problematisch war, der Walt Disney war in den 30ern nochmal in Deutschland. Also nach der Machtergreifung hat er unfassbar viele Märchenbücher gekauft, aber nie mit irgendeinem Offiziellen geredet. Fand ich in erster Linie jetzt aber auch spannend zu erwähnen, weil er diese Märchenbücher, die er in München gekauft hat, ich glaube 149 Stück die er dann mit in die USA genommen hat, mehr oder minder Grundlage dafür waren, dass dann sein nächster Film Schneewittchen wurde. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Aber ey, keine Ahnung. Ich find's einen sehr guten Gag, weil er eben dieses Problem so ein bisschen wirklich in eine sehr absurde Ecke zieht. Und find's dann auch schön, weil danach geht's ja wirklich weiter mit bei Nerdy Turdy Gang würde man sagen, liebevollen Hommagen an Disney-Marken.
Absolut. Also es wird Pinocchio aufgegriffen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, weil jetzt letzte Zeit alles bei mir verschwommen ist und weil ich die Folge auch vor ein paar Tagen gesehen habe. Ist da auch schon die Steamboat Willy-Referenz drin?
Ich meine ja. Ich meine, das ist Steamboat Willy, Pinocchio und Fantasia, genau.
Also die Fantasia-Referenz ist halt irre.
Die ist also wirklich wahnsinnig.
Weil die auch so, weil wäre es halt, also hätte Disney diese Szene, also hätte es so stattgefunden, wäre sie so geschrieben worden. In dieser unfassbaren Gewalt, wie dann die kleinen... Die kleinen Itchies dann im Scratchy sich verbreiten. Das ist schon sehr witzig.
Das ist unfassbar witzig. Also das ist so dieses aufs zelluläre Level runtergedacht. Und dann verfällt er ja wirklich einfach auch zu Asche deshalb.
Ja, ja, das ist mega. Also die Szene ist mega witzig.
Ja.
Und halt wirklich so, macht halt nochmal deutlich, dass die Folge halt ganz klar sich an Disneyland, Disney World Fans richtet. Ja, und dann eskaliert halt alles, weil sie, beziehungsweise erstmal, die beiden gehen ja dann auf die Insel für Erwachsene, gehen dann in diese 70er-Disco, genau. Wo sie dann auf diesen Barkeeper treffen, der dann sagt, guck mal, der Barkeeper sieht aus wie John Travolta. Ja, sieht so aus. und in dieser, und dann gehen sie an diese, an, da tanzen sie dann irgendwie so 70er, und dann läuft dann so das Itchy and Scratchy-Theme in so 70er-Vibes. Ja.
Das ist doch auch das, wo jeden Tag Silvester gefeiert wird, ne?
Genau, da gehen sie dann auch hin. Und wie ist das denn für Sie, jeden Tag Silvester zu feiern? Bitte töten Sie mich.
Aber auch das ist so nachvollziehbar, glaube ich. Ich meine, ich habe nie in einem Serviceberuf gearbeitet, aber gerade in so einem Themenkontext, das ist für dich, wenn du da hingehst, witzig, weil das ist für dich einmal was Besonderes. Aber wenn du das jeden Tag 8 Stunden hast.
Schrecklich.
Ich glaube, da würde ich so Shining-Momente irgendwann entwickeln.
Lucas Torrance.
Ja.
Ja, und dann aber wird sie ausgerufen, weil Bart ja immer wieder Figuren tritt im Park.
Genau.
Und dann eine Stinkbombe in einen Scratchy, nee, in einen Itchy schießt.
Also.
Und dann ins Gefängnis kommt, in die von den Securities gefangen genommen wird.
Und das ist ja dieses Sci-Fi-Westworld-artige Setting, in das er dann auch überführt wird.
Genau.
Weil ja dann auch der ganze letzte Akt dieser Folge so super Westworld-Referenzenartig ist. Und was ich geil finde, aber das ist ein Fakt, den kann ich nicht verifizieren, aber ich will den trotzdem nennen, weil ich es schön fände, wenn der wahr ist. Der wird ja auf so einem kleinen Fahrzeug dann durch diese silbernen Tunnel gefahren, ne?
Ja.
Und der Fahrzeugsound ist angeblich dem Sound nachempfunden in dem ersten Star Wars, Episode 4. Auf der Basis in Yavin fahren doch auch teilweise so Transporter lang.
Mhm.
Und das soll angeblich der gleiche Sound sein. Ich hab's nicht verglichen, aber ich will, ja, dass das wahr ist.
Das ist so blöd. Völlig unnütz.
Ja,
völlig unnütz.
Aber wirklich. Aber umso schöner wär's, wenn's wahr ist.
Ich denke, es ist wahr.
Bestimmt.
Es kommt ja dann noch eine Durchsage, wo dann Marge Simpson ausgerufen wird und sagt, wir haben ihren Sohn und wir haben ihren anderen Sohn, ihren deutlich größeren, fetteren Sohn, haben wir auch noch. Weil sie sich eben noch sagt, dass es ja so ein schöner Tag ist und dass es ja so harmonisch ist. Ja,
sie macht doch dann gerade sogar T-Shirts mit schönster Urlaub aller Zeiten.
Ganz genau. Und dann wird sie aber in diese Ebene gerufen. Diese Ebenen sind im Übrigen ja auch so ein Mythos. Der immer wieder aufgegriffen wird, auch in so Sachen wie Beverly Hills Cop 3, der sich auch mit dieser
Vergnügungspark-Thematik
auseinandersetzt, weil man immer sagt, was heißt das, sagt man, das ist schon auch ein Fakt, Disneyland existiert ja quasi komplett unterirdisch. Also die haben ja ein komplett untertunneltes System, was Disney damals gebaut hat, weil er gesagt hat, er will nicht, dass Müll oder Figuren ohne ihre Kostüme oder sowas halt durch den Park laufen, um halt die Illusion aufrechtzuerhalten.
Ja.
Er legt da kompletten Wert drauf, dass man halt diese Illusion aufrechterhält. Und deswegen gibt es sozusagen eine komplett unterirdische Basis unter Disneyland, die immer wieder angesprochen wird und dass dort halt quasi alles stattfindet. Security, Mitarbeiter, Pausenräume und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist natürlich auch eine komplette Anspielung darauf. Das wird natürlich da überspitzt mit diesem Ganzen, dass das alles super Hightech ist und sowas. Aber ich glaube, es ist gar nicht so weit von der Realität entfernt, von den Bildern, die ich mal gesehen habe, weil das schon alles sehr clean ist da unten und sehr, ne, sehr sauber. Und
macht
sehr
ja auch irgendwo Sinn, ne? Und sowas.
Sieht man auch alles in der Imagineering-Doku. Da sieht man auch zum Beispiel, wie die Müllsysteme funktioniert haben, wie die Mülleimer zum Beispiel dann schon direkt nach oben verbunden waren. Das ist verrückt. Also es ist tatsächlich echt krass, was da für eine sicke Infrastruktur herrscht. Kann man sich mal angucken. Generell zu empfehlen, die Imagineering-Doku auf Disney+. Naja. Und während sie dann da unten sind, wenn ich nichts vergessen habe, kommt ja dann irgendwann Professor, wer ist der? Farnworth?
Frink, oder?
Oder Frink. Frink. Farnworth war woanders.
Farnworth ist Futurama, oder?
Stimmt. Ja, aber gleicher Erfinder. Deswegen
genau, selber Creator. Das ist voll in Ordnung. Genau, und verkündet ja dann mehr oder minder schon so das ankommende Ende und dass irgendwas sehr schief gehen muss.
Genau.
Was dann auch schief geht. Also das ist ja dann wirklich eine Sache von Sekunden. Mhm. Find da tatsächlich den sehr schönen Moment, wenn sie dann den Helikopter noch erreichen und vom Itchy wieder zurückgetreten werden, weil sie sich nicht an ihren Spielereien erfreut haben. Weil das auch so eine sehr krude deutsche Synchronisation von der Aussage ist. Also ich weiß nur, dass das sehr weird klingt, was er sagt, aber was er halt meint ist, ihr habt nicht gemocht, was wir tun. Also wenn ihr in der Hölle ankommt, sagt, Itchy schickt euch.
Und tritt ihn dann noch so raus. Ja. Das haben wir eh vorhin gar nicht erwähnt, dass ja diese Insel irgendwie nur mit einem Helikopter erreichbar ist, ja, was ja dann wieder ein Jurassic Park Zitat ist. Das ist natürlich auch noch, das Ganze ist gar nicht so unwichtig. Das ist wirklich auch so dumm. Auch so unpraktisch, weil dann, wenn du halt irgendwie diesen Parkplatz siehst und denkst dir so, okay, die müssen alle mit einem Helikopter darüber, wie teuer ist es? Unpraktisch ist es.
Also wirklich, der schlimmste Weg, wohin zu kommen, wäre, alle immer mit einem Helikopter zu transportieren. Aber es ist schön für die Jurassic Park-Referenz. Ich finde auch dieses Grundlayout, was der Park hat, was so eine Mischung aus Jurassic Park und Bond-Bösewicht-Land ist, finde ich einfach nice. Mhm. Und dann kommt ja eigentlich schon dieser Moment, wo sie so in die Ecke gedrängt werden und Homer alles nach ihnen wirft, inklusive seiner Unterhose, bevor er irgendwann an die Einwegkamera wirft. Und die dann der rettende Faktor ist.
Und durch den Blitz, der dabei ausgelöst wird, flackern halt bei den Robotern die Sicherungen durch und damit ziehen sie dann den Kampf. Sie schlagen dann halt Scheiben ein und nehmen dann halt die Kameras und schießen damit die ganze Zeit Fotos beziehungsweise drücken einfach auf den Blitz und legen damit quasi die Roboter lahm.
Was auch einfach schön ist, also da nimmt es ja dann jeglichen Realismus raus, wie sie dann wirklich diesen kompletten Park einmal auf links drehen, sich dann darüber unterhalten, ob das jetzt der schlimmste Ausflug aller Zeiten war oder der beste, weil Lisa ja dann noch so einen positiven Turn findet, dass sie als Familie auch alle was zusammen gemacht haben und sich daran erinnern können. Und als dann Roger Myers Jr. kommt, finde ich, nochmal ein wirklich sehr sweeter Moment, ein sehr lustiger Moment. Weil er ihnen natürlich dankt dafür, dass sie den Park gerettet haben. Und ihnen dann aus seiner tiefen Dankbarkeit 2 Dauerkarten anbietet. Und ich finde, das ist so, wie man sich so ein CEO halt vorstellt. Ja, ihr kriegt 2 Dauerkarten. Aber wir sind 5 Leute. 2 Dauerkarten. Mehr gibt's nicht.
Das ist so der klassische Gag, den man an der Stelle mitnimmt.
Ja. Ja, und dann ist die Folge eigentlich schon fast durch, ne?
Fahren sie dann nochmal heim, oder?
Ja, es gibt nochmal diese letzte Szene, wo sie alle zusammen wieder Itchy und Scratchy schauen, als wäre nichts passiert. Marge so ein bisschen Bauch wie dabei hat. Und Lisa dann sagt, nee, es wäre auch für Leute witzig gewesen, wenn sie uns zugeschaut hätten, auch wenn es brutal gewesen wäre. Schau her, ich zeig's dir. Und ich glaube, dann wirft sie einen Schuh nach Bart. Der schreit au und Marge lacht darüber, weil es ihr nicht passiert ist, weil sie nur zusieht. Und kriegt dann aber ja direkt wieder dieses Ding von wegen, ja nee, aber eigentlich darf ich ja nicht. Und schickt Lisa dann abschließend auf ihr Zimmer. Hm. Was nochmal irgendwie so eine sweete Szene ist auf dieses, ich sag jetzt mal auch Comic-Gewalt. Ist das jetzt schlimme Gewalt oder nicht? Wie fühlt sich das an? Wie darf man das cool finden oder nicht? Hm. Genau, und dann ist die Folge rum. Also es sind ja wirklich irgendwie 80% dieser Parkaktionen, die wir jetzt auch...
Und Euro Disney.
Und
Euro Itchy and Scratchy kommen noch.
Das stimmt. Ja, das überlasse ich dir. Ich glaube, das ist für dich auch ein wichtiger Moment.
Das ist für mich ein wichtiger Moment, weil ich 92 war ich ja im Eröffnungsjahr in Disneyland Paris. Ja. Und ich habe das ja damals als Kind nicht so wahrgenommen. Also ich habe mich halt damals gefreut, dass der Park nicht so super voll ist und dass der Frühstücksraum nicht so komplett explodiert ist. Aber es war natürlich, also das Disneyland Paris stand ja ganz kurz vor dem Aus. So, und das, die hatten eh einen sehr, sehr schweren Weg dahin, weil als sie aufgemacht haben, in Paris wahnsinnige Proteste waren, dass es nicht dahin passt und die Franzosen sagten so, geht weg mit eurer amerikanischen Hamburger Mickey Mouse Kultur, es interessiert hier keinen, wir wollen es nicht. Wir wollen über Asterix und andere Sachen. Also wurde schon der ganze Park mit der großen Tragic gebaut. Das hat man damals aber als Kind nicht mitbekommen. Wir waren einfach nur gehypt, haben uns super krass gefreut. Dann hat Disneyland aufgemacht, hatte unfassbar schlechte Besucherzahlen.
Mhm.
Hieß damals noch Euro Disney und ja, es hat sich dann halt irgendwann nochmal, also man hat dann gesagt, entweder machen wir jetzt zu oder wir investieren nochmal richtig. Und man hat dann investiert, hat ja dann Space Mountain 2 gebaut, der heute der Hyperspace Mountain ist und der einfach ein wahnsinnig guter Dark Ride ist, wahnsinnig guter Dark Coaster. Und hat Disneyland Paris nochmal irgendwie zu Glanz verholfen. Disneyland Paris ist immer ein Struggle Park. Also das muss man noch sagen. So, es war auch jetzt, ich habe auch wieder ganz schön schwer geatmet in der Pandemie, weil ich echt dachte, ich weiß nicht, ob sie es packen. Weil zum Beispiel der zweite Park, den sie haben.
Bitte? Das hätte ich halt nie gedacht. Ich bin da ja nicht so drin.
Ja, ja. Ich habe das auch nicht gedacht. Ja. Ich habe das alles erst letztes Jahr erfahren, dass das so ein Drama war.
Krass.
Habe auch diesen Gag damals nicht verstanden. Habe gedacht, das ist einfach nur ein Gag. Aber der basierte ja auf Fakten, dass Disneyland Paris ganz, 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 ganz scheiße lief. Wann kam die Folge raus?
Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Moment. 94. 95 in Deutschland.
Okay. Ja gut, 2 Jahre danach passt. Man hat gemerkt, so, man konnte ja 93 schon sagen, dass Disneyland Paris ein Flop ist. Hat man das mit ins Riding genommen.
Ja.
Und ich glaube, es hat sich dann auch erst viele Jahre später wirklich reguliert. Der Park war die ersten Jahre nur ein Minusgeschäft von mehreren Millionen Euro. Und das ist natürlich krass, aber sie haben es irgendwie aufrechterhalten. Aber es bleibt immer so ein bisschen der Struggle Park, aber sie investieren weiter und weiter. Sie haben jetzt das Marvel Hotel gebaut. Sie renovieren jetzt gerade andere Hotels. Das große Disneyland Hotel am Eingang wird jetzt renoviert. Sie machen gerade in den Studios, was ja so der zweite Park ist, der aktuell, also ich war jetzt zuletzt im September da, ganz kleines.
Mhm.
Der ist wirklich in 15 Minuten ist der abgelaufen. Das ist irre.
Also weil die da gerade so viel neu machen, oder?
Ja, weil der halt auch nie so viel hatte. Mhm. Ich habe den eigentlich früher immer als sehr positiv in Erinnerung gehabt. Aber zum Beispiel, wenn du reinkommst, du läufst dann durch so eine Studiohalle und wenn du rauskommst, ist halt relativ weit vorne der Tower of Terror, der so ein bisschen das, ne, der, dieser Freefall Tower Indoor mit dieser Hotelgeschichte, der sehr, sehr großartig ist. Links davon bist du dann vorbeigelaufen, da war früher eine Armageddon-Attraktion, die wirklich auch eher scheiße war. Ich meine, Armageddon auch einfach so, naja.
Mhm.
Und hinten dran war dann der Rock'n'Roller Coaster von Aerosmith, der mega geil war. Dann war da noch die Stuntshow. Hinten dran war dann noch die Studio-Tour. Da bist du dann so bist du in so einen Wagen gestiegen und wurdest dann so rumgefahren. Und dann haben die gesagt, so, ja, hier zeigen wir ihnen jetzt, wie das und das ist. Und da zeigen wir ihnen, wie das ist. Und ich bin das zuletzt gefahren, bevor es abgerissen wurde, beziehungsweise bevor es zugemacht wurde. 2019 wurde es zugemacht oder beziehungsweise bin ich das letzte Mal damit gefahren. Und diese Fahrt wurde moderiert von einem Video, was Jeremy Irons moderiert hat.
Ja.
Und wie alt diese Fahrt war, hast du daran gemerkt, wie jung Jeremy Irons in diesem Video war. Er war so jung. Er war so blutjung.
Ja.
Ich meine, Jeremy Irons, großartiger Schauspieler, mag ich sehr gern. Aber er ist halt auch inzwischen einfach, hat halt auch wahrscheinlich schon seine 70er erreicht. Ich weiß jetzt nicht genau, aber er ist einfach schon gut alt. Und dann guckst du hin, bist so, ja, der ist halt hier so maximal 30 oder so. Also ist wirklich, ne, oder 40, aber so sehr, sehr jung. Also,
Finde ich aber schön, wenn du das Altern von Attraktionen am jugendlichen Aussehen der Darsteller abmessen kannst. Bist du übrigens der hat seine 70 sehr gut dabei, der ist nämlich 72.
Okay, ja, dann ist das Video gedreht worden vielleicht vor, ja, da war der auch schon wieder, war der da schon 50? Er sieht auf jeden Fall...
Ja, aber Hollywood 50 sind keine menschlichen 50.
Das stimmt.
Weißt du doch.
Naja, und auf jeden Fall ist dieser Park halt, das ist gerade zu, dann ist dieser ganze linke Bereich zu, weil da jetzt gerade dieses Marvel Land hingebaut wird, der Marvel Campus, die Avengers Campus. Rechts ist Ratatouille und ein Stück, so ein bisschen Paris und Toy Story Land, was echt sweet ist. Aber ja, du kannst den Park halt, der Park hat 3-4 Attraktionen, die du gerade fahren kannst, oder hatte sie zumindest da. Das war Tower of Terror, Ratatouille, der Rollercoaster von Findet Nemo und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ansonsten war da jetzt fast die Hälfte zu. Mhm. Und ich habe mal irgendwann ein Video gesehen, wo jemand sagte, Euro Disney Studio Tours is the worst Disney Park in the whole world. Oh. Hat jemand auf YouTube gesagt. Und das ist natürlich für mich immer als jemand, der da den Mark irgendwie, der da so einen Bezug zu hat, ist das schon auch irgendwie hart. Ich verstehe aber tatsächlich, was man meint, weil es wirklich wahnsinnig klein ist. Aber das ist ja gerade das, was sie machen. Sie bauen jetzt das Avengers-Ding hin. Dann kommt ja dahinter, kommt ja Galaxy's Edge. Es kommt dieser unfassbare Eiskönigin Teil mit diesem riesigen See, den sie anlegen, mit dem Schloss am Ende und sowas, mit einer ganzen Stadt. Mhm. Also das wird wahrscheinlich in den nächsten 8 bis 10 Jahren, wenn das fertig ist, unfassbar.
Klar.
Also das wird wahrscheinlich unfassbar. Aber jetzt gerade ist es so, jetzt gerade ist halt in der Umbauphase und man ist so, Mann, das ist wirklich lame.
Mhm.
Schade leider. Aber es wird, glaube ich, gut. Die kriegen einen Iron Man Coaster, die kriegen noch irgendwas anderes. Das Krasse ist auch wieder, da zeigt sich halt wieder, ne, Disney oder Imagineering,
ja.
Die Marvel-Attraktionen sind immer eine andere als der jetzt, die in Disneyland Anaheim steht oder die in Disney World steht. Die sind aber alle inhaltlich miteinander verknüpft. Das ist halt auch wieder der Wahnsinn.
Das ist ja geil.
Also das ist halt auch alle so geil. Und Dings machen sie ja, das macht jetzt auf nächste Woche oder übernächste Woche in Anaheim.
Mhm.
Und ich habe schon das Merchandise gesehen und sowas, ist krank. Also das ist wirklich, da machen sie ja, da gibt es ja so eine Attraktion, wo du Spider-Man bist und so Spinnenfäden wirfst und sowas. Unfassbarer Ride wird es. Also es wird.
Das klingt echt mega.
Ja, ich glaube, dass das, wenn das alles mal steht und wenn diese ganzen Marvel-Parks und sowas fertig sind und wenn dann auch die Tron-Achterbahn in Disney World steht und sowas, die sind eigentlich immer dabei zu gucken, dass ihre Parks geil und frisch bleiben. Und
ja.
Das wird auch in Disneyland Paris passieren. Ich finde es super, dass die Hotels renovieren, weil die Hotels, ich war jetzt 3-4 Mal in Folge in dem Newport Bay Club und es wird nicht hübscher jedes Jahr. Mhm. Ich bin sehr, sehr froh, diesmal in das Marvel Hotel zu fahren, weil das jetzt einfach, das macht jetzt am 21. Juni auf und wird dann im September einfach noch oberfresh sein.
Ja.
Da freue ich mich
wahrscheinlich auch, weil im September dann wirklich erst zu 100% fertig.
Ja, ja, und das ist wirklich, das hat dann noch nicht diesen Verschleiß, den so Disney-Hotels natürlich leider haben. Aber ja, die Geschichte von Disneyland Paris ist eine tragische und deswegen tut mir diese Szene auch tatsächlich sehr weh. Die ist echt schlimm für mich, weil ich Disneyland Paris halt wahnsinnig liebe. Es ist wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen inzwischen. Und wenn man dann so hört, okay, das ist dann so, das ist mal fast vor die Hunde gegangen und das ist irgendwie schlimm. So, das ist irgendwie schade.
Ich meine, da greift ein Stück Kindheit an.
Krass, das ist eigentlich schön gesagt. Naja, das nochmal als kleiner Exkurs. Aber kann man sich mal reinlesen. Gibt's auch in der Imagineering-Doku viel, was man drüber lernen kann.
Mhm.
Und es gibt auch eine ganze Folge des Funkland auf YouTube darüber, die kann man kostenlos gucken.
Mhm.
Wo auch nochmal der Fall oder der Fastfall von Disneyland Paris erklärt wird.
Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Also auch gerade diesen. Da werde ich mir mal ein bisschen einarbeiten. Irgendwann wird ja Disneyland auch mal ein Thema sein.
Definitiv, da freue ich mich ja schon drauf.
Oh ja. Ich glaube, das wird sehr schön. Ich meine, du hast mich ja eher an das ganze Vergnügungspark-Thema insofern wieder rangeführt, dass ich wirklich Lust habe, in Vergnügungsparks zu gehen. Auch wenn Autobahnen auch immer mit Vorsicht begegnet wird, aber vor allem Achterbahnen wird mit viel Vorsicht begegnet. Vor allem, wenn, ja. ich nenne es jetzt mal Russendisco beim Hochfahren läuft, dann ist da sehr viel Vorsicht da.
Die Euromir im Europapark ist wirklich eine der schlimmsten Attraktionen, die es gibt. Das muss man einfach mal sagen.
Ja, das,
also wenn man die fährt und sagt, die ist geil, ist man noch nie in seinem Leben Achterbahn gefahren. Das ist wirklich Quatsch.
Ich hatte viele Gefühle dabei. So viel kann ich sagen.
Ich saß neben dir.
Ich weiß.
Selten so viel Angst gespürt.
Ich glaube, ich habe auch selten so viel Angst empfunden.
Das war wirklich der zittrigste Lukas, den ich jemals erlebt habe.
Aber
mag das nicht. Das war so ehrlich.
Das war wirklich so ehrlich. Wenn sich's dann da oben alles gedreht hat. Aber das Ding ist ja auch wirklich jetzt so ein bisschen bei mir der Punkt, wenn du jetzt so sagst, ja, lass Europapark, dann bin ich so, ey, ich habe einfach nur Angst vor allem, was eine Achterbahn ist, aber ich will alles andere so sehr sehen, dass es das dann wert ist, weißt du? Weil ich, also, Vergnügungsparks sind so eine schöne, in sich geschlossene Welt. Das liebe ich. Da habe ich mich wirklich letztes Jahr mit euch neu rein verliebt.
Voll. Und der Europa-Park ist natürlich auch ein schöner Einstieg, finde ich, weil er halt auch so groß ist und weil er so viel hat.
Mhm.
Aber Disneyland perfektioniert es ja nochmal, weil Disneyland hat eigentlich fast keine wirklich schwierigen Attraktionen oder bösen Attraktionen. Mhm. Die Attraktionen in Disneyland sind maximal sowas mal wie der Tower of Terror oder wie der Rollercoaster von Findet Nemo oder das Hyperspace Mountain. Aber das meiste ist tatsächlich eher sehr familientauglich.
Mhm.
So dass wirklich die ganze Familie gefühlt mit rein kann. Und dann hast du eh noch diese Welt, mit der du ja viel mehr bondest.
Ja, natürlich.
Weil halt, es ist halt Disney. So, du kommst bei Alice vorbei, Alice im Wunderland, mhm. du kommst bei Toy Story vorbei, du kommst da vorbei. Das hat, ne, du siehst es alles, bist so, okay, das sind halt Figuren, die mich popkulturell begleitet haben.
Mhm.
Und das ist halt krass.
Nee, ich hab da auch, wie gesagt, da habe ich echt Lust drauf. Ich glaube, das wird, wenn das irgendwann passiert, und ich meine, es wird ja zumindest immer realistischer, dass zumindest Infektionskrankheiten uns da nicht mehr so im Wege stehen werden, auf lange Sicht gesehen, wird das, glaube ich, eine sehr schöne Zeit. Da habe ich wirklich Bock drauf.
Schön. Das werden wir antreten, Lukas.
Ja. Ich glaube, das ist fast auch schon ein ganz gutes Schlusswort, oder?
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben auch wieder eine gute Länge, haben jetzt doch viel gequatscht. Tut mir sehr leid, bei so Folgen triggert mich natürlich mein Vergnügungspark innerer Vergnügungspark-Hund.
Also, da bin ich jetzt mal mit dir und den Zuschauern ehrlich. Zuschauern, Zuhörerinnen. Worte, wenn Worte meine Sprache wären. Ich habe diese Folge natürlich ausgewählt, weil ich wusste, dass Vergnügungsparks für dich ein Thema sind und weil ich wusste, dass da viel von dir kommen wird. Ich glaube, das ist allen Leuten bewusst, die dich länger als 5 Minuten kennen. Daher ist es genau das, was passieren sollte.
Okay, dann entschuldige ich mich nicht.
Nee, bitte nicht.
Das wird sich nie wieder entschuldigt.
Keine Entschuldigung im Podcast. Außer für den Versprecher mit Zuschauer und ZuhörerInnen. Dafür entschuldige ich mich. Aber jetzt wird nicht mehr entschuldigt. Jetzt wird nur noch Danke gesagt für den schönen Podcast, den ich mit dir aufnehmen durfte. Und auch für alle ZuhörerInnen fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich mache seit 4 Jahren Podcast. Ich habe noch nie ein Bildformat gemacht, aber ich werde es immer falsch sagen. Das wird mich verfolgen. Werde nie ins Radio kommen, weil ich einfach immer Zuschauen sage. Nee, es war mir eine große Freude. Ich möchte mich auch nochmal, weil ich das sonst fast vergessen hätte, sehr bedanken für das ganze Feedback zur letzten Folge. Das wirklich unfassbar positiv und lieb und teilweise ausführlich war. Und das hat mir ein sehr schönes Gefühl gemacht. Es gab ein paar, das wollte ich dir noch sagen, es gab schon ein paar Leute, die mir Folgen vorgeschlagen haben für meinen Life-Coach-Rant. Mhm. Da muss ich mich mal durchsichten.
Was wurde denn vorgeschlagen?
Das habe ich halt eben nicht mehr im Kopf, deshalb muss ich das erst sichten. Wollte das eigentlich. Okay. Wir haben jetzt einen Ticken früher aufgenommen, als ich es eigentlich in meiner eigenen Planung hatte. Daher habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich sag mal, nächste Folge könnten wir da echt drüber sprechen. Was ich da gesehen habe und ob da was dabei war, was sich auch lohnt.
Okay. Aber was gucken wir denn nächste Folge?
Auch ein sehr guter Punkt. Ich habe 2 Folgen dabei, die ich dir ans Herz legen möchte. Wir haben Hummer an der Uni, den wir jetzt ja schon oft in dieser Liste hatten von Dingen, die ich dir ans Herz legen will. Oder ein neuer Contender, Filmstar wider Willen, die Radioactive Man-Folge.
Oh, die ist auch saugut.
Die ist echt gut. Die habe ich heute gesehen und gedacht, oh, und das ist vor allem auch Staffel 7, da hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir noch gar nichts draus hatten, aber nicht so viel wie aus Staffel 5, 6 und 8. Daher eine von den beiden, würde ich jetzt mal sagen.
Dann nehmen wir doch, ich würde beide gerne diese Staffel besprechen.
Wir haben ja zum Glück noch ein paar Folgen.
Wir haben ja noch ein paar Folgen über. Lass uns doch, damit wir das endlich nicht mehr erwähnen müssen, Hummer an der Uni nehmen.
Dann machen wir das so.
Das ist, welche Staffel?
Das ist Staffel 5, Folge 3.
Hummer an der Uni. Die kommt direkt nach Kap der Angst. Da haben wir ja wirklich schon, wir haben ja schon Sangesbrüder besprochen, Kap der Angst, dann ist jetzt das nächste Hummer an der Uni, ganz logisch.
Ich sehe das auch irgendwie kommen, also sagen wir jetzt mal, dieses Projekt würde nie enden. Irgendwann ist der Moment, wo wir in Staffel 5 und Staffel 8 nur noch so 1-2 Folgen haben, die wir besprechen können, weil alles andere schon besprochen wurde. Das hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass wir da viele Highlight-Folgen drin haben.
Ja, die sind aber auch einfach krank gut geschriebene Folgen, das muss man auch mal
sagen. Absolut richtig.
Ja, dann nächste Woche Staffel 5, Folge 3, Hummer an der Uni, Leute, in 2 Wochen dann. Da freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Das ist eine Folge, die mag ich sehr gern.
Ja, die ist sehr, sehr witzig mit dem Schwein. Geil. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für den schönen Poddy.
Ich habe zu danken für den schönen auch Vergnügungspark-Einblick, den wir wieder gewinnen durften. Und freue mich dann auf die nächste Ausgabe von der Sendung mit den gelben Leuten.
Das freut mich, Lukas. Ich wünsche dir was. Ja. Hab einen wunderschönen Sonntag. Und ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, habt einfach eine gute Woche. Kussi und bis bald. Das war nochmal der sexy Max zum Schluss.
Sexy. Das ist schön. Ciao. Das ist schön, der hat mir aber die Zeit gegeben, mich an meinen Satz zu erinnern, den ich natürlich bringen muss.
Stimmt, Lukas, bitte. Ja.
Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut. Ciao Sie.
Tschüss.
Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.